Also es ist oft tatsächlich schon dran gescheitert. Also sie haben die Fragen, konnten sie eingeben und hatten dann eine Trefferliste. Dann haben sie eben quasi auf das Erste draufgeklickt, aber ohne wirklich zu gucken, was ist das überhaupt für eine Webseite? Ist das vielleicht von der Klinik gesponsert zum Beispiel oder ist es eine Seite von einer Krankenkasse oder ähnliches?
Hallo und herzlich willkommen zum Digital Public Health Podcast. Mein Name ist Rasmus Klöß und ich spreche heute mit Dr. Saskia Müllmann vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, BIPS in Bremen. Und wir reden darüber, wie man digital, online gute Gesundheitsinformationen finden kann. Das heißt, es geht im Kern um digitale Gesundheitskompetenz. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Saskia, es freut mich, dass du heute hier bist.
Ja, hallo Rasmus, schön, dass ich hier sein kann.
Vorweg, wann hast du dich eigentlich das erste Mal als Forscherin gefühlt?
Oh, das ist eine echt schwierige Frage. Also ich würde sagen, so richtig eigentlich erst mit Beginn der Postdoc-Phase, weil ich in einem Drittmittelprojekt promoviert habe, wo ja ein gewisser Rahmen einfach schon vorgegeben war und man klar sein Thema darin finden musste. Aber richtig, dass man so ja selbst eigene Themen, Ideen einbringen kann, das hat dann mehr so mit Beginn der Postdoc-Phase angefangen und man so ein bisschen freier einfach war in den Themen, die man verfolgen möchte.
Das heißt, die Freiheit der Wissenschaft ist das, was das Forschen ausmacht?
Ja, auf jeden Fall auch. Also bestimmt nicht nur.
Du hast ganz viel geforscht zur Gesundheitskompetenz, vor allen Dingen online, also digitale Gesundheitskompetenz. Kannst du erzählen, was du so als großes Projekt in letzter Zeit gemacht hast?
Ja, gern. Also in den letzten Jahren, wie gesagt, habe ich mich vor allem mit digitaler Gesundheitskompetenz beschäftigt, aber in ganz verschiedenen Kontexten. Wir haben zum einen Survey-Studien durchgeführt, wo wir so eine Art Bestandsaufnahme gemacht haben. Also wie ist die digitale Gesundheitskompetenz überhaupt in der Bevölkerung oder auch in bestimmten Bevölkerungsgruppen? Und dann sind wir aber noch ein bisschen tiefer eingetaucht und zwar mit einer sehr besonderen Bevölkerungsgruppe, Personen, die eben nicht gut lesen und schreiben können und haben dort untersucht, wie sie digitale Gesundheitsinformationen überhaupt im Alltag nutzen, ob sie diese überhaupt benutzen und auch wie sie generell mit digitalen Tools und Medien umgehen.
Ich habe das Wort jetzt selber ins Spiel gebracht. Digitale Gesundheitskompetenz, ein bisschen sperrig. Kannst du noch mal ganz einfach erklären, was das überhaupt genau ist?
Ja, digitale Gesundheitskompetenz geht eigentlich auf den Begriff Gesundheitskompetenz an sich zurück. Und die Gesundheitskompetenz beschreibt ja die Fähigkeit, Informationen eben zu suchen, dann auch zu finden, diese zu bewerten und dann letztendlich auf das eigene Gesundheitsproblem anzuwenden. Und wenn man jetzt das Digitale mit einbezieht, dann meint das meist einfach Gesundheitsinformationen aus elektronischen Quellen. Also wie zum Beispiel Gesundheitswebseiten, die Informationen zu Krankheiten zum Beispiel bereitstellen.
Also das klassische Problem, ich wache morgens auf, habe Kopfschmerzen und dann google ich das und dann habe ich einen Hirntumor oder ist es das Problem auch, was du untersuchst?
Ja, also in gewisser Weise schon. Man muss natürlich erstmal irgendwie eine gewisse Fähigkeit haben, überhaupt, ich habe Kopfschmerzen, was könnte ich denn jetzt machen? Gibt es vielleicht eine bestimmte Webseite, der ich vertraue, wo ich weiß, dass sie seriöse Informationen bereitstellt, auf die ich schauen könnte, was die Ursache für meine Kopfschmerzen sein könnte? Und kann ich auch die richtigen Suchbegriffe zum Beispiel verwenden, um mein Gesundheitsproblem erstmal zu umschreiben überhaupt? Und dann auch gute Treffer quasi identifizieren.
Ich glaube, das ist ein Problem, was wir eigentlich alle haben. Dass man hat dieses Problem, diese Sorge, wo man nicht zwangsweise zum Arzt gehen möchte. Es sind Kopfschmerzen, es kann ja aber auch irgendwie der komische Pickel am Fuß sein, wo man sagt, Mensch, ist das jetzt irgendwie was Gefährliches oder nicht? Und dann sucht man erstmal durch dieses riesige Netz sich durch und kommt da nicht voran. Was sind denn so deine Erkenntnisse dazu, also aus deinen Studien?
Also natürlich, man muss erstmal irgendwie so ein bisschen sensibilisiert werden dafür, wie Suchmaschinen zum Beispiel arbeiten. Also wenn ich jetzt Google benutze, wie ungefähr so eine Google-Suche überhaupt funktioniert. Also zum Beispiel werden ja Treffer wo Sponsoring hinterlegt, werden ja weiter oben überhaupt angezeigt. Aber ob das dann Treffer sind, die seriös sind, das weiß man eben nicht. Dann gibt es eben gewisse Webseiten zum Beispiel vom Ministerien oder so, wo wir wissen, dass dort Informationen einfach gut aufbereitet sind, auch in einer leicht verständlichen Laiensprache aufbereitet sind und Sachen gut erklärt werden einfach. Und da kann man dann schon vertrauensvoll nach Informationen suchen. Und in unseren Studien haben wir herausgefunden, eben vor allem mit dieser Zielgruppe der Personen, die nicht gut lesen und schreiben können, dass sie häufig eben einfach ja, wild drauf lostippen, zum Beispiel auch sich Videos anschauen, aber gar nicht überhaupt hinterfragen, ob diese Informationen seriös sind oder nicht. Und was sie dann eher noch häufiger machen, ist, dass sie gar nicht unbedingt im Internet nach Informationen suchen, sondern dass sie eher direkt den Kontakt eben zum Arzt oder einem Gesundheitsdienstleister aufsuchen, um dort nachzufragen oder auch Freunde oder Familie um Rat fragen. Also gar nicht so sehr das Internet dann benutzen.
Aber ist das nicht vielleicht der bessere Weg auch sogar, wenn man sagt, ich bin selber nicht ganz sicher, was es angeht, dann gehe ich lieber gleich zum Arzt?
Ja, klar schon. Allerdings gibt es natürlich auch das Problem, dass die Arztpraxen total überlaufen sind. Und wenn man vielleicht ein oder das Kind zum Beispiel einfach nur ein bisschen Fieber hat, noch gar nicht problematisch, dann muss vielleicht man nicht direkt einfach zum Arzt gehen, sondern man könnte natürlich dann, wenn man die Information hat, wann man mit einem fiebernden Kind zum Arzt gehen sollte, die könnte natürlich dann schon helfen, um unnötige Arztbesuche auch entgegenzuwirken. Trotzdem, wenn man sich unsicher ist, klar, dann sollte man sofort medizinische Hilfe aus.
Was heißt denn, Ziel wäre tendenziell schon, dass du sagen würdest, im besten Falle würden die Leute eben diese erste wichtige Information vielleicht online kriegen, um dann halt abschätzen zu können, ist was Ernstes, also meine Kopfschmerzen. Wenn ich dann nachschaue, dann kann ich nachlesen, mir fehlt einfach nur Wasser. Ich trinke jetzt mal ein bisschen und wenn sie dann weggehen, dann war das halt nichts. Du hast mit Leuten gearbeitet, die nicht gut lesen und schreiben können. Wie bewegen die sich im Netz? Sind die, also googeln die wirklich oder gehen die eher einfach in soziale Netzwerke und schauen da so rum zum Thema Gesundheit, was sie so finden können? Habt ihr da Erfahrungen zu sammeln können?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, um welche Personengruppe es geht. Es gibt natürlich Personen, die jetzt in deutscher Sprache nicht gut lesen und schreiben können, aber zum Beispiel in ihrer Muttersprache gut lesen und schreiben können. Die suchen dann teilweise eben Informationen in ihrer Muttersprache. Und ja, da wird es dann natürlich schwierig, jetzt aus unserer Sicht auch Tipps zu geben, wie diese Informationen zu bewerten sind. Die Personen, die sowohl in deutscher Sprache als auch in ihrer Muttersprache nicht gut lesen und schreiben können, diese tendieren tatsächlich eher dazu, den direkten Kontakt eben zu Freunden, Familie zu suchen oder dann direkt zum Arzt zu gehen.
Wenn wir jetzt über das Projekt Literate sprechen, wo ihr ja mit Leuten gearbeitet habt, die eben nicht so gut lesen und schreiben können auch. Was war euer Ziel mit denen? Was habt ihr dazu sagen? Was war also die Entwicklung vielleicht, die ihr lostreten wolltet?
Ja, zunächst wollten wir auch erstmal schauen bei der Gruppe, wie überhaupt die digitale Gesundheitskompetenz ist und haben dann ganz klassischen Survey durchgeführt, in dem wir das eben abgefragt haben. Und dort haben wir dann auch gesehen, dass die digitale Gesundheitskompetenz noch geringer ausgeprägt ist als in der allgemeinen Bevölkerung. Das haben wir dann mit anderen Survey-Daten verglichen. Also wenig überraschend.
Auch, genau, würde ich ja vermuten, wenn jemand nicht ganz so gut lesen und schreiben kann, dann fehlt da bestimmt auch was, klar.
Genau, wir haben dann natürlich nochmal geschaut, ob es Gruppen gibt, die sich unterscheiden. Und es ist tatsächlich so, dass die Personen, die eben auf Deutsch und in ihrer Muttersprache nicht gut lesen und schreiben können, wirklich sehr geringe digitale Gesundheitskompetenz haben. Bei den anderen ist es dann schon besser gewesen. Also die waren näher an der allgemeinen Bevölkerung dran. Also die eben in ihrer Muttersprache gut lesen und schreiben können. Wir wollten dann auch noch konkret schauen, wie die denn eben vorgehen, wenn sie zum Beispiel auf einer Webseite nach Informationen zum Thema Gesundheit überhaupt suchen sollen. Also quasi nicht nur erfragen, was sehr häufig bei der digitalen Gesundheitskompetenz gemacht wird, es ist eine Selbsteinschätzung, sondern wirklich, wir geben denen kleine Aufgaben an die Hand, die lösen die Aufgaben und wir beobachten, was passiert, geben aber auch eine Hilfestellung und diskutieren eben, was schwierig war und was nicht schwierig war. Und das haben wir dann auch gemacht in Fokusgruppen und haben mit den, ja, also die Teilnehmenden haben so einen kleinen Aufgabenparcours durchlaufen. Und es fing wirklich ganz einfach an, dass wir erstmal darum gebeten haben, dass sie zum Beispiel das Internet öffnen sollen. Also können sie überhaupt einen Webbrowser öffnen? Können sie eine Suchmaschine öffnen? Und dann wurde es eben immer ein bisschen schwieriger. Wir haben dann gesagt, sie sollen mal nach einem Hausarzt suchen in ihrem Stadtteil und sich die Telefonnummer notieren zum Beispiel. Oder eben, wie du eben schon die Freitextsuche beschrieben hast, wir haben gesagt, man hat starke Rückenschmerzen und soll eben recherchieren, wann man mit starken Rückenschmerzen zum Arzt gehen soll.
Wie hat das funktioniert?
Ja, das hat also mäßig funktioniert. Sie haben eben natürlich die Fragen abgeschrieben, aber sie haben dann schon auch Treffer gefunden. Aber die Bewertung dieser Trefferliste, das war eigentlich kaum möglich.
Ich finde das ja selber auch sehr komplex. Ich meine, also wir sind ja beide GesundheitswissenschaftlerInnen und es ist ja schon so, dass man selbst mit so einem Studium im Hintergrund echt Probleme hat, da zu beurteilen, was ist jetzt die offizielle Vorgabe und was nicht. Ich meine, am Ende redet man ja darüber, dass man dann heutzutage ja auch im Netz medizinische Leitlinien finden kann und dann irgendwann weiß, ah, das ist ungefähr die Behandlungsoption. Wie weit ist also diese Fallhöhe? Also konntet ihr das beobachten oder ist das also natürlich schwerer wissenschaftlich zu beschreiben, aber wenn ihr den Leuten über die Schulter schauen konntet, wo warst du da vielleicht überrascht, dass sie es können, also dass sie es schon können oder dass sie eben das nicht können? Hast du denn Beispiele?
Also es ist oft tatsächlich schon dran gescheitert. Also sie haben die Fragen, konnten sie eingeben und hatten dann eine Trefferliste. Dann haben sie eben quasi auf das erste draufgeklickt, aber ohne wirklich zu gucken, was ist das überhaupt für eine Website? Ist das vielleicht von einer Klinik gesponsert zum Beispiel oder ist eine Seite von einer Krankenkasse oder ähnliches? Und dann war tatsächlich eher das Problem, dass sie oft erschlagen waren von den Informationen, die dann auf dieser Webseite zu finden waren, weil es eben nicht mit Symbolen zum Beispiel aufbereitet war oder in relativ einfacher Sprache oder man nicht in andere Sprachen umschalten konnte oder ähnliches. Das ist schon aufgefallen. Und eine Hürde vor allem auch am Anfang waren die Cookies, die ja mittlerweile bei quasi jeder Webseite abgefragt werden. Da wurde dann häufig dazu tendiert, einfach auf alle akzeptieren zu klicken, anstatt eben in die Einstellungen zu gehen und die Cookies abzulehnen, damit eben.
Ja, ich akzeptiere auch immer alles, von daher bin ich auch vielleicht das schlechte Beispiel. Ich finde das spannend, weil man hat, glaube ich, so ein abstraktes Bild oft von dem, was vielleicht leicht oder schwer ist. Aber ich finde das eher einen coolen Ansatz, mal zu gucken, dass ihr wirklich die Leute beobachtet habt dabei. Du hast auch sonst weitere Studien gemacht zur digitalen Gesundheitskompetenz?
Ja, das waren dann eher Survey-Studien, wo wir erfragt haben, wie die digitale Gesundheitskompetenz ist. Aber jetzt dieses wirklich tiefergehendes Verständnis zu bekommen, das war eigentlich nur in dieser einen Studie.
Würdest du da gerne in die Richtung weiterarbeiten, so mit Blick auf die Zukunft? Oder würdest du eher sagen, ich würde es eigentlich gerne nur weiter Leute befragen? Weil ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend. Ich glaube, der ist sehr aufwendig, habe ich das Gefühl.
Ja, also wir wollen auf jeden Fall weitermachen, weil also wir waren auch einfach sehr erfolgreich, quasi in dieser Studie mal an die Personen dranzukommen, die wir eben sonst oft so schwer in unseren Studien kriegen oder gar nicht. Wir hatten eben das Glück, dass wir Gesundheitsmediatoren hatten, die eben gut vernetzt sind und uns dann auch die Teilnehmer rekrutieren konnten für die Studie. Und die Teilnehmenden waren auch total begeistert von der Studie. Also sie haben sich irgendwie mal gehört gefühlt. Sie konnten eben was dazu beitragen und sie haben auch wirklich was gelernt. Also sie waren so dankbar. Auch bei diesem Aufgabenparcours in den Fokusgruppen haben wir natürlich immer aufgezeigt, wie quasi ein möglicher Lösungsweg aussieht. Und das wurde total dankend angenommen. Und wir haben dann auch noch in dem Projekt mit Stakeholdern gesprochen, also eben Personen, die einfach mit dieser Zielgruppe zu tun haben. Und haben auch nochmal so geschaut, ja, was ist denn wichtig? Was können wir denn konkret tun? Und heraus kam eigentlich, dass man zum Beispiel über Schulungen von Stakeholdern oder Mediatoren, wie wir sie auch in unserem Projekt hatten, dass man dadurch viel erreichen kann, nur dass das ein Anknüpfungspunkt wäre, weil die ja dann tagtäglich mit den Menschen zu tun haben. Und das wollen wir jetzt weiterverfolgen. Also werden jetzt im Februar eine Schulung eben für Gesundheitsmediatoren zum Thema digitale Gesundheitskompetenz auch machen, wo wir ganz viel aus dem Projekt nochmal aufbereiten werden, aber auch selbst quasi mit den Mediatoren nochmal einzelne Aufgaben durchgehen werden, nochmal weiter diskutieren. Und sie können eben auch aus ihrem Arbeitsalltag Sachen einbringen, was gerade ja aktuell ist. Zum Beispiel wurde im Januar ja das elektronische Rezept eingeführt. Und da haben wir eben auch schon gehört, dass es da ganz viel Verunsicherung und Fragen gibt. Und sowas würden wir dann eben auch aufgreifen. Also wir wollen vor allem eben auch die Kompetenz der Mediatorinnen schulen. Also jetzt gar nicht nur auf Themenfelder eingehen, das und das gibt es, weil dafür entwickelt sich einfach alles viel zu schnell. Es gibt zu viele Änderungen, sondern mehr Kompetenzen an die Hand geben, die sie dann auch weitergeben können.
Du hast gerade schon angesprochen mit dem, es entwickelt sich alles sehr schnell. Das ist auch so mein Eindruck, dass vielleicht vor 10 Jahren noch Google so das Thema war, wo man gesagt hat, okay, da muss man irgendwie Kompetenz haben. Es gab ja auch viele Versuche seitens der Bundesregierung, dass sie gesagt hat, wir fördern gesundheitsinformation.de zum Beispiel. Es gab Kooperationen von Google mit der Regierung, dass sie gesagt haben, wir wollen gewisse Seiten auch im Kontext von Covid oben haben. Das heißt, seriöse Informationen sollen hochgezogen werden. Jetzt scheint mir das selber so, dass viel sich auch in andere Netzwerke auslagert. Die Netzwerke wollen die Leute bei sich behalten. Das heißt, Leute gehen eigentlich gar nicht mehr ins Netz, sondern nur noch zu TikTok oder nur noch auf das eine Social Network, was sie so nutzen. Es kommt jetzt irgendwie noch ChatGPT, vielleicht erst in so einer kleinen Bubble, aber es kommt oben drauf, wo man ja auch theoretisch Fragen stellen könnte. Ich habe Kopfschmerzen seit gestern Abend, hatte 15 Bier, woran liegt das? Ist das auch für euch ein Themenfeld, wo ihr sagt, da müssen wir auch mit reingehen? Also diese anderen Netzwerke, wo man sich ja auch dann informieren kann, vielleicht noch schlechter informieren kann? Habt ihr das mit eurem Schirm?
Also ja, haben wir, weil uns ja auch viel zurückgemeldet wurde, dass eben zum Beispiel Videos angeschaut wurden bei YouTube oder auch, dass Bilder zum Beispiel gesucht wird, weil das einfach, das ist eben unabhängiger von Sprache quasi oder gesprochener oder geschriebener Sprache. Bis jetzt haben wir das noch nicht so adressiert, weil wir eben auch viele Personen quasi hatten, die einfach gesagt haben, sie nutzen das wirklich eher in einem geringeren Ausmaß, also auch, dass sie im Internet nach Informationen recherchieren, sondern dass sie wirklich eher auf ihre Vor-Ort-Netzwerke angewiesen sind und da auch Vertrauen zu den Personen besteht.
Ist ja vielleicht auch besser in manchen Kontexten. Ist ja, ich finde, das klingt jetzt eher nach einer schlauen Leistung eigentlich, dass die Leute sagen, ich bin da unsicher und nutzen dann eben nicht das Digitale, was ja auch, finde ich, total legitime Entscheidung ist.
Oder man bekommt dann eben die Tipps, welche eben, wie du eben auch schon angesprochen hast, Seiten zum Beispiel seriös sind, also wo wirklich gute Informationen sind. Und auch vom Bundesministerium gibt es jetzt auch ein Gesundheitsportal, was auch wirklich Informationen gut aufbereitet hat, wo auch viele Videos zum Beispiel zu finden sind, dass man das nutzt. Also wir würden jetzt, glaube ich, eher sagen, wir nutzen quasi Vorhandenes, weil es gibt einfach unglaublich viel, dass die Leute eben einfach wissen, ja, was ist denn eine gute Seite, wo ich mich zum Beispiel informieren kann oder dass dann die Mediatorinnen in dem Fall das wissen oder dort auch Sachen nachlesen können und dann die Information weitergeben.
Das heißt,
können.
Die wichtige Information wäre eigentlich dann, nutzt Seite A, Seite B, Seite C und Google das am besten nicht. Das wäre so die Kerninfo. Die da rauskommen würde, oder?
Ja, für manche Gruppen vielleicht schon. Natürlich können sich auch Seiten im Wandel befinden, dass wenn es dann eine Seite in 2 Jahren nicht mehr gibt oder nicht mehr gepflegt wird, dann können Informationen natürlich auch veraltet sein. Ich glaube, es muss so ein bisschen die Kombi sein, sowohl Kompetenzen zu stärken, auch wie kann ich Sachen bewerten, was für Kriterien gibt es vielleicht, an denen ich erkenne, dass eine Seite nicht so ganz seriös ist oder dass ich zumindest das Wissen habe, ja, da ist jetzt eine Pharmafirma hinter oder so. Da müsste man ein bisschen vorsichtig mit Informationen sein, aber eben auch konkret Seiten oder Informationen an die Hand geben, wo man eben weiß, dass sie seriös sind.
Gab es da irgendwo eine Erkenntnis, wo du total überrascht warst, wo du da gesessen hast und warst, das hätte ich jetzt so nicht gedacht?
Also wir waren schon überrascht, wie viel trotzdem, also auch wenn die Nutzung generell ja gering war von allgemein digitalen Tools, werden schon Sachen auch genutzt. Und teilweise wurde uns eben auch gesagt, ja, ich kenne das eigentlich so, dass man zum Beispiel einfach eine Videosprechstunde vereinbaren kann aus meinem Heimatland und hier geht das irgendwie alles nicht. Das ist so kompliziert. Also manchmal hatte man schon das Gefühl, okay, hinkt auch ein bisschen hinterher. Aber es war trotzdem also insgesamt eine extrem große Bereitschaft da zu lernen und auch jetzt in deutscher Sprache Sachen nachzuschauen, sich anzuschauen. Also das hat uns schon ein bisschen überrascht. Wir hätten eben auch damit gerechnet, dass viele wirklich nur in ihrer Muttersprache Informationen suchen. Das war aber jetzt nicht so, sondern es war ein sehr gemischtes Bild. Also viele haben gesagt, wenn sie in ihrer Muttersprache eben auch nicht gut lesen und schreiben können, dann versuchen sie eher gleich auf Deutsch die Sachen zu machen, weil sie jetzt eben hier in Deutschland sind. Und das war schon, ja, sehr gut. Und ich glaube, man muss viel mit, ja, also Sachen so aufbauen, dass es auf jeden Fall Smartphone-kompatibel ist, weil mit Computer oder Laptop
Macht
konnte
keiner mehr
von
was,
der
ne?
Gruppe
Ja.
kaum jemand umgehen. Also die mit ihren Smartphones waren die alle fit, konnten zeigen, wie Sachen funktionieren, aber wenn wir gesagt haben, ja, was mit dem Laptop, das wird überhaupt nicht
Könnte das auch so ein
verwendet.
kleiner Misfit sein, dass halt eben WissenschaftlerInnen oft am Rechner, am Laptop arbeiten und sich halt auch viele Sachen aus diesem Kontext überlegen und dann eben, ne, wenn sie nicht rausgehen und nach den Leuten gucken, gar nicht sehen, dass viele halt eben das kleine Smartphone-Display in der Hand haben? Also war das so eine Erkenntnis, die ihr bei Literate gewinnen konntet? Oder
Ja,
auch
jetzt
woanders?
konkret vielleicht nicht als Erkenntnis, aber wir haben tatsächlich in einer der Fokusgruppen haben wir eben Laptops mitgebracht und hatten eben die Teilnehmenden gebeten, diese Aufgaben am Laptop zu erledigen und mussten dann sehr viel Support geben. Wie funktioniert die Tastatur? Wie ist das mit dem Touchpad und so? Also das war eher dieser Bedienungssupport. Das hatten wir beim Smartphone natürlich nicht, weil da konnten schon alle irgendwie, ja, dann tippen, also das Tastenfeld aufrufen und so. Also ja, das war so.
Du hast gerade schon angesprochen, ihr wollt da weiter forschen in diesem Kontext ja, digitale Gesundheitskompetenz. Ist das so dein Ziel, dass du sagst, auf lange Sicht würdest du gerne Menschen dabei helfen, sich digital ja, im Kontext von Gesundheitsinformationen besser zurechtzufinden? Ist das so dein Antrieb?
Ja, also ich finde das total wichtig, weil du hast es ja auch am Anfang schon gesagt, sogar wir quasi als Fachexperten müssen auch sehr genau schauen, wie sind jetzt diese Gesundheitsinformationen aufbereitet, kann man denen vertrauen, was ist da bare Münze? Und man googelt ja auch einfach mal so irgendwas, also wie man zum Beispiel mit den Kopfschmerzen, also man macht es ja einfach im alltäglichen Leben und es begegnet einem überall. Deshalb ist es also schon sehr wichtig, dass wir da kompetent mit
Wollte ich gerade
umgehen.
fragen, nutzt du es selber auch? Das heißt, du hast selber deine Seiten, wo du nachguckst, oder wie machst du das?
Also ich benutze tatsächlich auch die Seiten, wie du zum Beispiel angesprochen hast, gesundheitsinformation.de, aber manchmal google ich auch einfach irgendwas. Gerade ja, wenn man auch Familie hat und kleine Kinder, dann ist ja, die noch nicht gut kommunizieren können, was
Gibt's viele
vielleicht
Probleme,
das
ja?
Problem ist, dann klar, dann schaut man mal was nach und sieht dann auch zig Meinungen. Aber ja, ich habe jetzt noch, also Diagnosen würde ich jetzt nicht googeln.
Was heißt, du nutzt es selber? Wir nähern uns ein bisschen dem Ende der Sendung. Was ist ja so dein Plan für die Zukunft, was jetzt da anstehen soll als nächste Projekte?
Also wir wollen konkret das eine Projekt noch weiterverfolgen und so ein bisschen nochmal systematischer diesen Aufgabenparcours, den wir im Projekt genutzt haben, noch also weiterentwickeln, dass der eben verschiedene Kompetenzbereiche gut abbilden kann und ja, dann vielleicht auch, also dass man so eine Art objektivere Messung quasi von digitaler Gesundheitskompetenz hat, also quasi weg von dem, ich frage mit Fragebogen und da gebe ich eine Selbsteinschätzung ab, weil das auch immer verzerrt sein kann, sondern mehr eben so ein objektiveres Tool quasi entwickeln zur Messung der digitalen Gesundheitskompetenz. Das wäre quasi so ein Strang, den wir in den nächsten Jahren weiterverfolgen wollen und das andere dann wirklich konkret, eine Art Intervention zu entwickeln und dann auch zu erproben, eben die digitale Gesundheitskompetenz fördern soll, eben von Personen, die nicht gut lesen und schreiben können.
Was könnte das sein?
Ja, wie ich schon angesprochen habe, man könnte natürlich eben über so Mediatorinnen quasi gehen, dass man also nicht nur individuell die Personen quasi schult, sondern eben eher Mediatorinnen oder Stakeholder schult, die mit diesen Gruppen zusammenarbeiten. So in die Richtung denken wir jetzt gerade. Auch vor allem im Hinblick auf die Schulung ist das so ein erster Annäherungsversuch. Aber so ganz konkrete, eine ganz konkrete Richtung, in die das gehen soll, haben wir jetzt noch nicht.
Ich persönlich war ja geschockt, als ich bei TikTok irgendwann ganz viel so AI-gefälschte Videos gesehen habe, wo halt dann praktisch Stockfotos den Leuten erzählt haben, was die Wahrheit über irgendwelche Gesundheitssachen sind. Am Ende ging es nur darum, den Leuten irgendwas zu verkaufen. Wollt ihr irgendwas zu AI damit reinbringen? Also ich fände es super spannend, mal zu hören, wie Leute, ne, die ihr erforscht, also mit denen ihr geforscht habt, wie die sowas beurteilen würden. Finde ich total spannend.
Also finde ich auch total spannend. Jetzt konkret haben wir da noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe vor allem auch, weil wir, also wir haben ja auch erfragt zum Beispiel, ob zum Beispiel Vorlesetools, Übersetzungstools oder Sprachassistenten genutzt werden. Und klar, wenn man jetzt an Sprachassistenten denkt, da ist ja die AI-Komponente auf jeden Fall da. Also es wäre natürlich irgendwie nett, könnte man einfach eine Gesundheitsfrage reinsprechen und man bekommt aber wirklich auch dann eine gute Antwort.
Dann ist die Frage nach der guten Antwort
dazu.
Und nicht nach AI-Antwort, die einen dann diskriminiert oder was für andere Probleme da halt mit reinkommen. Ja, ein großes Thema. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen. Ich bin gespannt, was du noch erforscht und danke dir erstmal heute für deine ganzen Auskünfte und Informationen.
Ja, danke dir auch.
Gebt uns gerne Feedback, wie euch der Podcast gefallen hat. Schreibt uns, bewertet uns. Und gebt uns auch gerne Input, wenn ihr Themen habt, die ihr hier diskutiert haben wollt. Wir freuen uns auf euer Feedback.